Düsseldorf. Halle Rhein.
Wir sprechen über lebendige Kunst, aber wenn ich Sie so reden höre, Frau Melcher, das ist im Moment, ja, so stelle ich mir ein ziemlich vertracktes Computerspiel vor.
Ja, das ist natürlich ein Teil des Prozesses. Man will ja beim Computerspiel, was vertrackt ist, auch gerne gewinnen. Wir wollen natürlich nicht dort stecken bleiben und den Prozess zur Kunst erheben, sondern es geht natürlich darum, dass sich alle Prozesse so neu zusammenfügen, dass wir am Ende des Tages natürlich den Highscore haben, nämlich auf der Bühne Vorstellungen und musikalische Darbietungen, sowohl in der Szene als auch Konzertante-Format, wo wir mit allen Regelungen, die wir einhalten müssen, daraus etwas machen, was es so noch nie gegeben hat, was aber einen Eigenwert hat. Wo man sagt, das ist aber spannend, dass die nicht zueinander kommen können. Ich liebe einfach einen Fluss in der Stadt. Also der Rhein ist für mich definitiv Lebensqualität. Das ist mein Fluss. Immer wenn ich über den Rhein fahre, egal ob mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, schon seit die Kinder klein waren, müssen wir immer Hallo Rhein rufen. Das war schon bei meinen Eltern früher so. Das hat sich irgendwie fortgesetzt. Ich liebe einfach einen Fluss in der Stadt.
Heute eine schöne Gelegenheit, mit Anna Melcher sprechen zu dürfen, der Chefdramaturgin der Oper am Rhein in Düsseldorf. Und viele haben es vielleicht mitbekommen in den Medien oder vielleicht auch durch den Newsletter vor wenigen Tagen. Es geht wieder weiter in der Oper am Rhein, aber sicherlich unter sehr speziellen Bedingungen. Und da bin ich gespannt, was Anna Melcher, die Chefdramaturgin, uns heute darüber erzählen kann. Erstmal wunderschön, Frau Melcher, dass Sie heute Zeit haben für ein Gespräch. Ich glaube, Sie haben genug um die Ohren.
Also herzlichen Dank für die Einladung und allen Hörern und Hörerinnen auch ein herzliches Willkommen zu unserem Gespräch. Ja, viel um die Ohren haben wir tatsächlich aber immer dieses Mal. Es ist halt ein anderer Wind, der weht, würde ich sagen.
Ja, ich habe mich gefreut. Ich bin auch Newsletter-Abonnent und dann kam auf einmal die Nachricht, es geht weiter. Und natürlich müssen aber auch besondere Hygienekonzepte umgesetzt werden. Wie sehen die jetzt in Ihrem Haus aus?
Also im Grunde genommen, Hygiene klingt ja immer so eigenwillig. Das sind natürlich Sicherheitskonzepte, die sich an der Hygiene orientieren, die wir aber, was den Zuschauerbereich angeht, natürlich mit höchster Sorgfalt vorbereitet haben, auch schon vor den Ferien damit begonnen haben. Da geht es um Zuwägungen, da geht es natürlich um diese Adresserfassungen. Wie viele Plätze können wir belegen, sodass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sich sicher fühlen, wenn sie ins Theater kommen? Weil das ist ganz wichtig. Man soll ja Lust haben und nicht das Gefühl haben, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo mir was passieren könnte, sondern wir wollen die Verantwortung tatsächlich da auch ganz ernst nehmen, die wir haben. Und haben gesagt, wir haben ein Konzept entwickelt, wo wir 500 Plätze in Düsseldorf und in Duisburg etwas weniger Plätze zur Verfügung haben werden an unseren beiden Spielstätten. Und es wird ein Konzept geben, das wirklich selbsterklärend ist für das Publikum, was hoffentlich sehr charmant und freundlich mit dem umgeht, mit dem wir umzugehen haben, weil das ist ja für jeden das erste Mal ins Restaurant, das erste Mal wieder in ein Museum, immer etwas ganz Neues. Das sollte kein Angang sein, sondern eigentlich auch Spaß machen. Man soll sich ja nicht ärgern, wenn man ins Theater geht.
Wie ist denn die Stimmung im Moment im Team? Hat es so eine Pionieratmosphäre, Aufbruchstimmung? Wie nehmen Sie das wahr?
Das hat auf jeden Fall eine wahnsinnig motivierte, freudevolle, auch im positiven Sinne aufgeregte Stimmung, weil das für uns eine andere Form von Premierenvorbereitung ist, weil wir uns alle auch lange nicht gesehen haben, vor allen Dingen Künstlerinnen und Künstler und sozusagen die Teams in Werkstätten, in der Technik, in der Verwaltung. Man hat sich immer nur zufällig ganz außenrum auf dem Flur begegnet, das Haus war ja zwischendrin auch geschlossen. Und die Vorbereitungen liefen in ganz kleinen Kreisen und auf einmal brummt es wieder im Haus. Also es brummt durch Masken. Also bei uns auch im Hinterhaus haben wir eine Maskenpflicht eingeführt, um die Mitarbeiter zu schützen, weil es gibt ja immer die zwei Bereiche, auf die wir parallel achten müssen. Und wir haben ein Spezialteam, um die Arbeitssicherheit, aber auch sozusagen unsere Verwaltung, auch die Kunst sitzt damit drin, um im hinteren Bereich, also Backstage, da, wo wir sozusagen die Kunst vorbereiten und dann im Zuschauerbereich, wo dann die Kunst präsentiert wird, dass sowohl für die Zuschauer als auch für die Mitarbeiter gesorgt ist, dass das gut funktioniert. Und da mussten an jeder Ecke Dinge verändert werden, Dinge, über die wir uns nie vorher Gedanken gemacht haben. Und jetzt kommt gerade ein Pianist hier reingelaufen und auf der anderen Seite wieder raus. Wir sitzen hier gerade übrigens auf einer Probebühne.
Ja.
Und auch hier, ich kann das gerade mal beschreiben, kann man das sehen. Wir machen hier die Proben natürlich mit sehr viel Abstand. Jetzt wird hier gerade für das Orchester geprobt und da gibt es Aufbauten, die haben natürlich Entfernungen zueinander, die sie nicht gewöhnt sind. Und das ist, deswegen sind auch alle ganz aufgeregt, weil wir haben noch nie so gespielt, noch nie mit diesen Abständen gespielt. Wir müssen diesen Abständen kreativen Impulse abgewinnen, damit es nicht langweilig wird fürs Publikum und damit gleichzeitig aber auch einem Werk Genüge getan wird. Das soll ja nicht komisch klingen oder falsch klingen, nur weil sich die Musiker nicht so gut hören können oder weil man von der weiten Entfernung des Sängers bis zum Monitor, wo man den Dirigenten sehen kann, nicht genug Platz hat. Also da gibt es ganz viele Dinge im Kleinen, die wir auch im unmittelbaren Bühnenbereich beachten müssen. Aber zum Beispiel auch, wie funktionieren Anproben im Kostümbereich? Also wie begegnet man sich sozusagen auf 1,5 Meter Entfernung mit Masken, wenn man gleichzeitig ein Kleid abstecken muss? Wie funktioniert das eigentlich? Also um das mal so ganz praktisch zu machen. Und das Gleiche haben wir in allen Werkstätten. Also wie fasst man zu zweit ein Stück Holz an, wenn das durch eine Kreissäge geschoben werden muss? Spielt da genauso eine Rolle wie im Bereich des Gesangs, wo das Piano und der Sänger sehr weit entfernt sind und man sich dann zurufen muss, sozusagen wie die Noten noch mal anders prononciert werden müssen oder so.
Wir sprechen über lebendige Kunst, aber wenn ich Sie so reden höre, Frau Melcher, das ist im Moment, ja, so stelle ich mir ein ziemlich vertracktes Computerspiel vor, wo man ständig Aufgaben lösen muss, wo man an jeder Ecke vor neue Herausforderungen gestellt wird.
Ja, das ist natürlich ein Teil des Prozesses, der aber, man will ja beim Computerspiel, was vertrackt ist, auch gerne gewinnen. Wir wollen natürlich nicht dort stecken bleiben und den Prozess zur Kunst erheben, sondern es geht natürlich darum, dass sich alle Prozesse so neu zusammenfügen, dass wir am Ende des Tages natürlich den Highscore haben, nämlich auf der Bühne Vorstellungen und musikalische Darbietungen, sowohl in der Szene als auch konzertante Formate, vor allen Dingen aber szenische Formate, auch im Tanz, da würde ich gleich gerne auch noch was zu erzählen, wo wir mit allen Regelungen, die wir einhalten müssen, daraus etwas machen, was es so noch nie gegeben hat, was aber einen Eigenwert hat. Wo man nicht sagt, oh, ich bin froh, wenn die sich endlich mal wieder näher begegnen können, wo man sagt, das ist aber spannend, dass die nicht zueinander kommen können, um mal ein ganz plattes Beispiel zu nennen.
Ja, Sie haben vor einigen Tagen ein schönes Interview gegeben in der Rheinischen Post und da haben Sie auch, ich nenne es mal, eine deutliche Kampfansage gemacht. Es wird nichts gestrichen. Es gibt in dem Sinne keine Kompromisse. Es gibt einfach nur eine neue Definition von Oper am Rhein.
Ja, die Oper am Rhein wird dadurch, glaube ich, nicht neu definiert, sondern ich würde sagen, wir nutzen die Ungunst der Stunde, um sie zu einer Gunst umzufunktionieren und haben Werke herausgewählt, die man nicht verändern muss, um sie unter den geltenden Bedingungen spielen zu können. Also Werke, die kürzer sind, also die per se nicht 4 Stunden dauern, sondern 1 Stunde 20, sodass wir ohne Pause spielen können, weil das in den Zuwegungen irgendwie nicht ganz unkompliziert ist. Und also bei uns im Hause, das ist ja in jedem Haus auch anders, muss man sagen. Also da muss die Tonhalle anders umgehen als das Schauspiel und anders als die freien Gruppen, die besonders es schwer haben mit den kleineren Sälen. Und bei uns ist es so, dass wir gesagt haben, wir machen die Stücke ohne Pause und das müssen aber alles Werke sein, die sowohl in der Musiksprache als auch in der Art und Weise des Themas, also das heißt, das müssen Themen sein, die nicht unmittelbar jetzt immer was mit dieser Situation zu tun haben müssen, aber die teilweise auch reagieren auf diese Zeit und auf das, was diese Zeit auch gesellschaftlich mit sich bringt, die aber auch vom Thema groß genug sind, um sie auf der Bühne, sowohl thematisch musikalisch groß genug als auch gesellschaftsthematisch groß genug sind, um sie auf der großen Bühne spielen zu können und nicht das Gefühl haben, das hätte man mal besser in einen kleineren Saal getan, sondern das, musste man ein bisschen suchen und ich hoffe, dass für unser Publikum natürlich, dass wir da fündig geworden sind. Das betrifft aber vor allen Dingen die Oper im Tanz. Ist es so, dass wir einen neuen Ballettchef haben, jetzt seit dieser Saison. Martin Schlepfer ist an die Wiener Staatsoper weitergezogen und Demis Volpi kommt jetzt aus Stuttgart zu uns. Und dort stellt sich ja diese Frage der Abstände nochmal ganz anders, weil da ist natürlich die körperliche Begegnung auf eine ganz andere Weise in das Repertoire normalerweise eingeschrieben. Und hier genau auszuwählen, was kann man machen, wie können wir die Company vorstellen, die sich aus Tänzern, die schon hier waren und vielen neuen Gesichtern zusammensetzt, wie können wir die zusammenfügen und damit das Publikum wirklich alle Tänzer kennenlernen kann. Auch da hat Demis Volpi, finde ich, ganz geschickt versucht, irgendwie aus der Not eine Tugend zu machen, sodass sich tatsächlich die Tänzer auch viel solistischer vorstellen können, in diesem Fall, sodass man wirklich auch alle erleben kann.
Ich dachte gerade, überhaupt nicht lösbar, gerade bei den Tänzern, wollen Sie uns schon ein bisschen verraten, wie wir das ungefähr erleben werden oder ist das noch ein Geheimnis?
Für mich ist es auch noch ein bisschen Geheimnis, weil wir ja im Moment immer auch begrenzte Personenanzahlen überhaupt auf den Probebühnen haben dürfen, aufgrund spezieller Regelungen, da muss es irgendwie 10, 20 Quadratmeter pro Mensch geben, damit genug Aerosolverbreitung stattfinden kann und so weiter. Das ist ein komplexes Thema und deswegen habe ich jetzt von den tänzerischen Proben selber noch gar nicht sehen können, aber natürlich wird es keine 45 Tänzer Gemeinschaftsbewegung geben. Es wird mehr solistisch, also ich spreche jetzt erstmal von dem Eröffnungsabend, also es ist ein dreigeteilter Abend, First Date heißt der, also sozusagen wir sind alle sehr aufgeregt, so wie das so ist. Es ist eher ein Blind Date erstmal, weil man kennt sich noch nicht. Das, für die Tänzerinnen und Tänzer ist das genauso neu wie für das Publikum und das wird so ablaufen. Man wird als Publikum die Tänzer sowohl im Film als auch live auf der Bühne erleben können. Kann sich das die dann schon mal merken und dann wiederentdecken bei den kommenden Tanzabenden, die wir ja auch machen werden.
Sie haben eben von den Stücken gesprochen, die neu ausgewählt wurden, die nicht unbedingt etwas über Corona erzählen müssen oder eine Verbindung herstellen, die aber doch auch irgendwie ja, jetzt eine Aktualität haben. Wirklich frei aus dem Bauch gefragt, oder ich möchte Sie um eine ja, emotionale Antwort bitten. Welches Stück berührt Sie denn jetzt so, was auf dem Plan steht, wo Sie sagen, ja, da haben wir eine Geschichte zu erzählen, die bewegt die Menschen?
Alle, natürlich. Ja, das ist ja immer die Frage, warum gehe ich in die Oper, was erwarte ich da eigentlich? Und ehrlich gesagt, einen rauszugreifen würde der Sache nicht gut tun, glaube ich, sondern es ist tatsächlich so, dass wenn wir Comedian Harmonist spielen, dann wird man unterhalten. Natürlich kann man mitschwingen lassen, wir werden das in einer moderierten Form machen, mit einem Moderator, der die Geschichte der Comedian Harmonists erzählt. Und natürlich geht es da um Kunst, um Auftreten und wenn das nicht mehr möglich ist, wie verhält man sich dann, wie verhalten sich die Menschen, wenn es auf einmal nicht so einfach mehr ist, gemeinsam zusammenzukommen, natürlich ganz anders konnotiert, da ging es um den Zweiten Weltkrieg und das ist aber ein Unterhaltungsabend, da gehe ich rein, weil ich gerne mich unterhalten möchte. Und wenn man in Kaiser von Atlantis geht, bekommt man eine Auseinandersetzung mit einem Werk geboten, die ich wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann, wenn ich mal so ganz eigennützig auch Werbung machen kann. Der Kaiser von Atlantis von Viktor Ullmann ist ja im KZ Theresienstadt entstanden. Das würde aber viel zu kurz greifen, wenn man jetzt einfach sagt, ja, das ist jetzt eine Oper aus dem KZ. Und das ist eine große Parabel darüber, wie das Leben und die Unbill des Lebens und der Tod im Verhältnis zueinander stehen und wie der Tod auch pervertiert werden kann, wenn Gewalt ins Spiel kommt. Und das ist, ist musikalisch deswegen so toll und deswegen auch, wenn man das Gefühl hat, ich möchte lieber mich auch unterhalten, diese Musik ist Kind ihrer Zeit, also das ist wirklich aus den 40er Jahren, man hört auch Jazz-Momente, man hört tatsächlich auch Kompositionen, Weisen, die ganz nah am Erzählen dran sind, das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Visidate wiederum ist ein Abend, der unmittelbar auf Corona reagiert, das ist kein Stück, was schon fertig war, sondern das ist eine Kompilation aus unterschiedlichsten Musikversatzstücken. Das ist ein, also es ist kein Pasticcio in diesem Sinne, aber das ist ein Abend, wo wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt in dieser Zeit einen Abend, der sich damit auseinandersetzt, wie, wo geht eigentlich die Sehnsucht hin? Wo die Sehnsucht des Publikums, die Sehnsucht der Künstler, woher kommen wir? Was, wer sind wir, wenn wir nicht singen, wenn wir nicht spielen, wenn wir nichts zeigen können und gleichzeitig damit wahnsinnig humorvoll umgeht? Der Johannes Erath, der Regisseur, der eigentlich ein großer Bildregisseur ist, der hat ganz tolle situative Momente und Szenen entworfen, in denen wir auch ganz spielerisch und ganz lustvoll damit umgeht, was eigentlich passiert, wenn man sich so unmittelbar gar nicht nahe kommen kann, aber gerade ein Liebesduett auf dem Plan steht. Und auch Kermit der Frosch wird mitspielen, der vom Inspizientenpult irgendwie dabei ist. Und gleichzeitig wird aber trotzdem, also Maria Kataiva wird da mitsingen und so. Das ist wirklich ein Abend, an dem wirklich auch groß gesungen wird. Also auch Richard Strauss Salome, vielleicht nicht mit vollem 101-Mann-Orchester, würde ich vermuten. Aber das ist ein lustvoller Abend, der aber trotzdem nicht aussparen will, dass es diese Sehnsucht gibt nach dem großen Klang, aber dass sozusagen, wenn man überhaupt wieder anfängt, dass der große Klang irgendwie schon mitschwingt. So würde ich mal sagen.
Ich fand schön, wie Sie gerade vom lustvollen Abend gesprochen haben. Mhm. Und für viele Menschen, die hier in die Oper kommen, ist das natürlich auch immer sehr schön, andere Menschen zu treffen, die Pause zu erleben, die Sie schon erwähnt haben, ja, die eben nicht stattfinden wird. Und Sie persönlich sind ja hier sozusagen in diesem Haus auch, naja, nicht aufgewachsen, aber Sie haben es auch schon in der Jugendzeit erlebt. Sie stammen ursprünglich aus Krefeld, Ihre Eltern waren Abonnenten und was Ihnen immer in Erinnerung geblieben ist auf all Ihren beruflichen Reisen, Sie haben viel erlebt, da müssen wir später noch drüber sprechen, aber dieses Foyer war auch für Sie immer sehr wichtig im Haus. Ich denke da, neben den vielen lachenden Augen, die ich schon gesehen habe in Ihrem Gesicht, da fließt eine Träne.
Sagen wir mal so, natürlich ist Theater ein Gemeinschaftserlebnis. Man sitzt nicht allein in einem Theater, sondern mit anderen Menschen. Und natürlich schmerzt das, wenn die nicht neben einem sitzen und wenn man nicht in der Pause darüber reden kann, dass der Tenor knödelt oder dass man das Gefühl hat, das gefällt einem besonders gut und sich austauschen kann oder einfach darüber reden, irgendwie, wie es der Oma geht. Das alles wird, seien Sie sicher, trotzdem stattfinden. Da sind die Menschen daran glaube ich ganz fest, doch kommunikativ genug, besonders die Rheinländer, ganz besonders die Niederrheiner. Und es ist, glaube ich, schon so, dass das erstmal merkwürdig wird. Wir werden eine Bewirtung haben im Vorhinein, aber es wird halt, wie gesagt, keine Pause geben. Und wir hoffen ganz einfach, dass trotzdem auf den Wegen, es wird lauter sein im Haus, obwohl weniger Menschen wir ja da haben werden, weil man lauter reden muss, damit man sich versteht. Also das ein oder andere Geheimnis wird vielleicht dann vor dem Haus ausgetauscht und nicht im dicht gedrängten Foyer, das glaube ich schon. Aber ich würde sagen, wir müssen das nicht schönreden. Natürlich wäre es schöner, wenn wir eine Pause hätten, das ist doch klar. Aber Lamoyant zu sein, hilft uns in dieser Situation, glaube ich, gar nicht weiter.
Für Sie ist es, glaube ich, in der Summe nochmal wirklich ein herausforderndes Jahr. Sie haben hier im vergangenen Jahr die Chefdramaturgie übernommen und dann sind Sie ja, wie soll man sagen, gleich in mehrere Baustellen geraten. Ne? Also auf der einen Seite, auch darüber wird immer wieder gesprochen, dieses Haus braucht schon auch ein bisschen Behandlung hier und dort aufgrund des Alters. Damit haben Sie sicherlich auch viel zu tun und dann eben Corona und jetzt diese komplett neue Herausforderung. Mhm. Haben Sie vor einem Jahr auch nur ansatzweise erwartet oder sich vorstellen können, was da auf Sie zukommt?
Nein, natürlich nicht. Also alles, was jetzt passiert ist, also sozusagen der Wasserschaden, auf den Sie ja wahrscheinlich anspielen, den wir in Duisburg ja vor allen Dingen hatten und dann einen kleineren in Düsseldorf, natürlich habe ich damit nicht gerechnet. Mit Corona hat niemand gerechnet, sonst hätten wir auch alle erstmal keine Schockstarre gehabt, sondern hätten uns darauf vorbereiten können. Und natürlich bin ich davon ausgegangen, wenn man neu an ein Haus kommt, dann steht der Spielplan immer erstmal schon, dass jetzt sozusagen ich einsteige in einen bereits bestehenden Spielplan und dann ab der zweiten Saison das losgeht, dass man sozusagen auch in die planerischen Vorgänge damit einsteigt. Das hat sich wahnsinnig beschleunigt, was jetzt meine Aufgabe angeht, was sozusagen die Baufälligkeiten der alten Dame angeht sozusagen. Dafür gibt es hier ein Team im Haus, ein tolles Team aus der Technik, die das betreuen. Also das ist nicht meine Aufgabe zum Glück. Natürlich darüber, Quo Vadis, wie geht das weiter mit diesem Haus, das schon. Aber in dem Moment, wo dann Corona kam, hat sich die Frage keiner gestellt, ob man damit gerechnet hat oder nicht. Also das hat tatsächlich hinten eine Tür zugemacht und es hat eine Weile gedauert, bis man vorne die Tür wieder aufmachen konnte. So würde ich das ungefähr beschreiben. Und es hat tatsächlich eine Arbeitsfülle generiert, die in krassem Widerspruch stand zu dem, was einzelne Kollegen, die gar nicht arbeiten konnten, weil man nicht arbeiten durfte, die sozusagen daran arbeiten mussten, mit sich selber zu arbeiten, als das, was sie gewohnt waren. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung gewesen, glaube ich, für jeden Künstler. Wobei man sagen muss, dass wir hier ja im Vergleich zu den freien Künstlern das große Glück haben, dass die Institution doch auch von der Stadt sehr stark gestützt wird irgendwie und wir einfach auch ein sicheres Einkommen hatten in der Zwischenzeit. Natürlich müssen wir jetzt gucken, dass wir die Mäuse auch zusammenhalten sozusagen, aber das bedeutet schon auch ein Privileg, jetzt anfangen zu können. Und das ist ein Privileg, was hoffentlich auch die Zuschauer und Zuschauerinnen spüren werden, dass also wir hoffen, manchmal in meinen dunkelsten Stunden habe ich manchmal Angst, dass man denkt, ach man, hoffentlich erinnert man sich daran, wie schön es gewesen ist, damit man es wieder haben will. Aber wir hoffen doch ganz stark, dass das auch ein besonderer Moment ist, wenn man das erste Mal wieder oder das zweite Mal wieder in eine Kulturinstitution geht und das wieder richtig live erleben kann.
Wenn Sie unterwegs sind im Urlaub und Sie treffen irgendwelche wildfremden Menschen und man spricht darüber, was man so beruflich macht. Mhm. Wie erklären Sie dann eigentlich einer Urlaubsbekanntschaft Ihren Beruf? Was ist eine Chefdramaturgin?
Also, das ist ganz schwer zu erklären, weil das an fast jedem Theater sehr unterschiedlich funktioniert. Es hat sehr stark mit der eigenen Auffassung zu tun. Aber jetzt mal so grundsätzlich gesprochen, würde ich sagen, wir wählen die Stücke mit aus. Wir sind eine Verbindung zwischen der Kunst und dem Publikum. Das heißt, alle inhaltlichen Publikumsformate werden von uns betreut und durchgeführt. Wir sind die Denkfabrik des Theaters. Also wir sind diejenigen, die, wenn jemand mit einer Idee kommt, irgendwie versuchen zu überlegen, was passt für uns nicht. Wir sind Kommunikator im Haus über alle künstlerischen Prozesse, die sich auf den Proben und im Vorfeld abspielen. Und wir werden auch fürs Meckern bezahlt. Also wir sind der erste Zuschauer, der auf den Proben da sitzt und mit den Regieteams, mit den musikalischen Teams da sitzt und sagt, ah, ihr hattet euch konzeptionell das überlegt, das sehe ich noch nicht oder das ist ganz besonders gut gelungen, weiter so. Und insofern sind wir auch ein Korrektiv und ansonsten machen wir ganz viele Dinge, die man nur in Einzelfällen beschreiben kann, die sich aber immer um den kunstschaffenden Prozess herumwandeln.
Also eine Menge Aufgaben, aber ich denke oder beziehungsweise das weiß man, Sie sind dafür ja bestens vorbereitet, denn Sie haben schon eine Menge erlebt. Sie haben mal angefangen in einer Studententheatergruppe, hatten aber gleichzeitig immer auch noch ein Herz für die Juristerei.
Eigentlich war es umgekehrt. Eigentlich hatte ich ein Herz für das Theater und war eigentlich Juristin, ja? Das stimmt.
Ja, erklären Sie mir das. Also Sie haben da doch lange mit sich nicht gehadert. Also Sie haben doch lange Zeit immer beide Felder bespielt.
Ja, das stimmt. Im Grunde genommen, alle Entscheidungen, die eigentlich vor mich gelegt wurden, sozusagen, um sie dann zu treffen, hätten immer in beide Richtungen laufen können. Also ich hab angefangen als Juristin. Ich war ganz stark interessiert, vor allen Dingen am Schauspiel ursprünglich. Ich bin in die Oper viel gegangen. Ich habe auch Klavier gespielt. Aber ich habe nicht Musikwissenschaft studiert. Das wäre so der Klassiker, wenn man ein Dramaturg ist. Sondern ich habe dieses Studium gemacht und ich wollte auch gerne Jurist werden. Ich fand das durchaus auch spannend. und habe dann im Laufe eigentlich erst des Referendariates, also die Vorbereitung auf das zweite Staatsexamen in Jura, was ich in Berlin gemacht habe, überhaupt zu fassen bekommen, dass es einen Beruf gibt, der Dramaturg heißt. Das weiß man ja normalerweise nicht. Also den kannte ich vorher auch nicht in der Ausführlichkeit und habe mich dafür sofort ganz stark interessiert und habe neben meinem Referendariat vor allen Dingen angefangen, diese Referendarstation dafür zu nutzen, in Kunstbetriebe reinzuschauen. Und das hat mich wahnsinnig attiriert. Das fand ich ganz spannend. Und wollte gerne schauen, ob es in der Richtung überhaupt, in der Verbindung, am Anfang habe ich nach einer Verbindung gesucht zwischen Jura und dem künstlerischen Bereich und habe nach dem zweiten Staatsexamen dann angefangen als persönliche Referentin der Intendantin in Kiel und bin von da aus dann relativ schnell zur Dramaturgie gewechselt. Und das habe ich nie bereut.
Sie sprachen gerade über die Verbindung, die Sie gesucht haben. Mhm. Über die Jahre ist da vielleicht doch so etwas wie ja so ein übergeordneter Sinn entstanden, wo Sie sagen, die beiden Dinge gehören doch wirklich irgendwie mehr zueinander, als die meisten Menschen gemeinhin glauben.
Also sagen wir mal so, es ist relativ einfach, eine Verbindung zu finden und auch Trennendes zu finden, je nachdem, wonach man fragt, würde ich sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass schon in der Universität, gibt unglaublich viele Juristen, die auch musisch interessiert oder auch begabt sind. Das ist ganz interessant. Und das hat auch was damit zu tun, das hat auch was mit einer Liebe zur Struktur zu tun. Das hat auch was mit einer Affinität dafür zu tun, weil sozusagen Sachverhalte aufzunehmen und richtig aufzunehmen im Juristischen und die dann subsumieren in Untergesetze, also sozusagen damit zusammenzubringen, das ist etwas im übertragenen Sinne, das hat mir oft geholfen, also dieses Vorgehen, sich erstmals anzuschauen, was ist und wie war es eigentlich genau und wie ist es eigentlich genau und daraus dann sozusagen zu schöpfen, beziehungsweise das sozusagen in eine künstlerische Erzählform zu fassen, das verbindet schon das Juristische auch mit dem Künstlerischen. Es gibt ganz viele Dinge, die sind natürlich auch total unterschiedlich. Also regelkonform, das, was manchmal auch unverständlich bleiben sollte, um den Zauber zu entfalten, das würde man jetzt im juristischen Bereich nicht sofort vermuten. Aber es gibt viele, also eine bestimmte Art, an Dinge heranzugehen, die ist mir geblieben.
Sie haben gerade die Station in Kiel angesprochen. Wir könnten jetzt noch einige nennen. Wer Lust hat, kann sich Ihre Vita anschauen auf der Homepage von der Oper am Rhein. Und ich kann jetzt mal so grob gescannt behaupten, da liest man schon mal so an die 2 Minuten, wo Sie überall schon waren genau. Und gearbeitet haben.
Lassen Sie
haben.
Das einfach weg. Schauen Sie da nicht nach.
Genau, wer möchte, kann nachlesen. Aber ich glaube, doch ein ganz besonderer Punkt in Ihrem Leben ist doch auch die Begegnung mit Christoph Schlingensief.
Ja, das war für mich besonders, das stimmt. Das lief über seinen damaligen Dramaturgen Karl Hegemann, der mich überhaupt erst sozusagen zur Dramaturgie geschubst hat, muss man sagen. Das fand ich damals, ich meine, ich war ein kleiner Assistent, der an einem Buch mitschreiben durfte über ein Projekt von Christoph Schlingensief, Chance 2000 hieß das, anlässlich der Wahlen. Irgendwie, da gab es einen Wahlzirkus damals im Prater in Berlin von der Volksbühne. Und das war für mich eine ganz spannende Erfahrung. Ich habe da mit großen staunenden Augen gesessen und versucht, das alles gleichzeitig zu erfassen.
Und war das dann vor allen Dingen ein Arbeitsverhältnis? Ich kann mir das eher vorstellen, dass man mit Christoph Schlingensief immer sehr persönlich und sehr nah gearbeitet hat.
Die Unterscheidung gibt es nicht. Also sozusagen, es war immer Arbeit und es war immer persönlich, weil das Anliegen immer persönlich war. Das ging Hand in Hand. Und ich war tatsächlich, der Christoph Schlingensief hatte ja tolle Assistenten immer, die ihn begleitet haben. Einer davon ist übrigens mein Kollege am Schauspielhaus, der Robert Koal, dem ich in dieser Zeit auch schon begegnet bin, das erste Mal. Und der, ich war da ein kleines Licht am Rande, seien wir mal ehrlich. Also ich habe das spannend gefunden. Man arbeitete wirklich auch im Kollektiv. Also jeder hat da etwas zu beigetragen. Man kann sich das nicht als genormten Arbeits- und Probenprozess vorstellen. Das war schon sehr besonders.
Mhm. Jetzt hört man, im kommenden Jahr gibt es eine Ausstellung, eine Schlingensief-Ausstellung in Düsseldorf. Wissen Sie schon mehr als ich?
Nein, tatsächlich noch nicht.
Wie eben schon gesagt, Sie haben eine Menge erlebt, sind viel rumgekommen und dann aber letztendlich doch wieder nach Düsseldorf. Also ich sagte schon, Krefeld ist Ihre Heimat, da stammen Sie her. Mhm. Sie haben aber immer eine enge Verbindung zu Düsseldorf gehabt. Letztendlich, ich kann mir vorstellen, es gab auch andere Angebote oder Möglichkeiten oder Ideen auch. Warum Düsseldorf?
Also warum Düsseldorf? Also in unserer Branche, muss man sagen, gibt es gar nicht so viele Stellen. Und als Christoph Meyer, der Intendant, mich anrief und fragte, ob ich kommen möchte, habe ich mich wahnsinnig gefreut. So, ich war ja vorher in Dresden an der Semperoper. Das ist ein großes internationales Haus mit viel auswärtigem Publikum, mit weniger Publikumsbindung in der Stadt. Und es ist gleichzeitig ein Haus, in dem unglaublich viel möglich war. Aber ganz persönlich ist es für mich auch toll, nicht mehr durch die halbe Republik zu fahren und wirklich vom Osten, Osten in den Westen, Westen zu reisen, um meine Familie zu sehen. Das ist tatsächlich wie ein geldwerter Vorteil, wenn man so will. Ne? Mhm. Das war aber nicht der Grund, sondern der Grund ist tatsächlich, dass so wie die Stelle hier beschaffen ist und so wie das Team hier beschaffen ist, auch mit Demis Wolpi als neuem Ballettchef und Christoph Meyer und einem tollen Dramaturgenteam, ist hier auch kreatives Arbeiten möglich. Und das ist auch immer ein Impuls, der wichtig ist. Und in Dresden gab es ja dieses Interim, in dem sozusagen ganz schnell auch neue Stücke angeleiert werden mussten. Und dann läuft dieses Haus wirklich wie eine Dampfwalze. Oder das ist eigentlich das falsche Wort, weil dann würde man alles platt machen. Aber wirklich wie so ein Motor am Schnürchen weiter. Und hier gibt es tatsächlich mehr verzahntes Arbeiten. Das mag ich sehr.
Sie sind ja auch am wirklich einem schönen Ort hier. Die Altstadt ist gleich um die Ecke. Sie können, wenn Sie möchten, zum Rhein. Machen Sie das alles, was ich gerade beschrieben habe? Ist das für Sie auch ein bisschen Lebensqualität?
Also der Rhein ist für mich definitiv Lebensqualität. Das ist mein Fluss. Immer wenn ich über den Rhein fahre, egal ob mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, schon seit die Kinder klein waren, müssen wir immer Hallo Rhein rufen. Das war schon bei meinen Eltern früher so, das hat sich irgendwie fortgesetzt. Ich liebe einfach einen Fluss in der Stadt oder am Wasser wohnen. Das ist, finde ich, noch toller als die Altstadt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich bin hier viel unterwegs gewesen. Also ich kannte es von früher, es ist aber komplett anders. Also ich bin weggegangen aus Krefeld, naja, mit 17 und komme jetzt wieder mit 48. Und dazwischen ist hier einmal die Straße glücklicherweise vom Rhein weggelegt worden. Es gibt unglaublich viele neue Gebäude, architektonisches. Ich suche eigentlich immer die Kunst im öffentlichen Raum, die ich noch von früher kenne. Ich bin ein großer Freund der Kunst im öffentlichen Raum. Das finde ich ganz spannend und da Düsseldorf ja sowohl im Augenzwinkernden wie auch wirklich in Schwergewichtigem irgendwie einiges zu bieten. Und ich mag diese Atmosphäre der zeitgenössischen Kunst, die hier in Düsseldorf herrscht, die ja sozusagen auch so aus den 50er Jahren vor allen Dingen stammt. Und mein Highlight ist tatsächlich immer Kunstakademie Rundgang, Tag der offenen Tür. Das finde ich immer super.
Wie haben Sie ansonsten in den letzten Monaten die Stadt erlebt? Sie war ja manchmal auch ruhiger.
Ja, stimmt. Ich wohne so an der Straße, deswegen war das jetzt, hatte das, was das betrifft, einen Vorteil. Aber das war egal, in welche Stadt man gefahren ist, das war überall so. Also man kann andere Dinge anders erleben, wenn man durch die Stadt geht und es sind nicht so viele Menschen da. Aber wenn Sie mich nach meinem persönlichen Gusto fragen, würde ich immer sagen, lieber belebt.
Und wenn Sie Gäste empfangen von all den beruflichen Reisen, die Sie erlebt haben, und da sind einige, die kommen zum ersten Mal nach Düsseldorf, wohin gehen Sie mit denen? Auch an den Rhein oder was machen Sie?
Kommt drauf an, wer kommt, würde ich sagen. Grundsätzlich gerne an den Rhein, gerne mit dem Fahrrad, gerne auf dem Fahrrad zum Burghof nach Kaiserswerth fahren oder so, also oder an Unterbacher See fahren oder so, das, also wenn man die sportliche Fraktion zu Besuch hat. Ansonsten wahnsinnig gerne in die Museen, wenn man was zeigen will oder einfach mal durch die Stadt laufen. Es gibt so einen ganz tollen Stadtführer, den habe ich geschenkt bekommen, als ich wieder hier hingezogen bin. 12 Spaziergänge durch Düsseldorf heißt der und die lohnen sich eigentlich alle. Also da kann man tatsächlich auch, gibt so Rundgänge durch Gerresheim, wo man dann alte Stadtmauerteile angucken kann und so. Das ist ganz toll und zwar nicht nur so für Stadthistoriker, sondern auch von außen kann man da was zeigen. Also wenn man Besuch aus größeren Städten hat, die interessieren sich immer für den Medienhafen, klar, wobei ich dann auch immer sage, irgendwie am schönsten ist eigentlich die Verbindung zwischen den alten Hafenteilen, die ich ja noch kenne. Den Medienhafen gab es in meiner Jugend noch nicht, da gab es das noch so als krude Gegend, direkt an der großen Straße. Und das jetzt zu erleben, wie sozusagen die alten Zollhäuser neben den modernen Architekturen stehen, das finde ich schon ganz toll. Das lieben meine Kinder sehr. Das fanden die ganz cool.
Bevor wir hier mit diesem Gespräch angefangen haben, sind wir ja mit dem Aufzug hochgefahren zu diesem Proberaum und da sagten Sie ganz kurz, was Sie an Düsseldorf so mögen, ist tatsächlich, ebenso wie in Ihrer Heimatstadt Krefeld, ja diese Vermischung von städtischer Urbanität, von Urbanität und eben auch noch einer gewissen Überschaubarkeit.
Ja, das stimmt. Und das ist witzigerweise auf eine ganz andere Art und Weise in Dresden auch so gewesen, weil das auch sehr stadtteilgebunden ist und weil das eine ähnliche Historie hat, dass sozusagen viele heute Stadtteile früher eigenständige Dörfer gewesen sind. Und das ist in Düsseldorf ja ganz genauso. Und ich habe eine Schwester in Oberkassel zum Beispiel. Wenn man dorthin kommt, hat man das Gefühl, man ist in einem ganz anderen Düsseldorf unterwegs. Ich wohne jetzt eher in Düsseltal, also sozusagen auf der anderen Rheinseite. Und ich hab eigentlich das Gefühl, dass sich in Düsseldorf diese dörflichen Strukturen ja auch ganz stark erhalten haben und man die Stadtgeschichte eigentlich, ohne dass man jetzt einen Führer zur Hand nehmen muss, sich so mit den Augen auch ergucken kann. Weil man aus allen, natürlich irgendwie mit den Löchern, die der Krieg gerissen hat, und den teilweise etwas unglücklichen Neubauten, die es da zwischendrin gegeben hat. Aber wenn ich jetzt gerade hier so bei uns aus der Probebühne aus dem Fenster schaue, schaue ich auf das Dreischeibenhaus. Und das sind für mich so, sind wirklich, hier gibt es viele ikonografische Gebäude. Und das reizt mich an Düsseldorf tatsächlich.
Fand ich schön, wie Sie gerade gesagt haben, man kann sich die Stadt ergucken. Ich frage hier meine Gesprächspartner immer sehr spontan und sehr direkt und da müssen Sie nicht an Musik denken. Wie klingt Düsseldorf für Sie?
Ganz spontan, ist schon vorbei, ich habe schon umgemacht. Düsseldorf klingt für mich gemütlich. In der Altstadt tatsächlich auch mit Lautstärke, mit lauten Stimmen verbunden. Das, also man würde sagen, irgendwie hier ist Krach neben Ruhe unmittelbar von einem bis zum anderen Häuserblock erfahrbar. Und ich finde, es klingt tatsächlich nach Wind.
Ich lasse das so auf mich wirken. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich dann hier in Ihrem Haus in der Oper am Rhein wieder was hören werde und auch wenn es ein bisschen lauter ist und bedanke mich für das schöne Gespräch und möchte Sie einfach nur noch fragen, ja, wenn Sie einen persönlichen Wunsch für die nächste Zeit formulieren können, ja, bitte tun Sie es.
Ich wünsche mir, dass die Menschen bei allen Sicherheitsvorkehrungen möglichst angstfrei durchs Leben gehen können, auch zu uns kommen können.
Vielen lieben Dank.
Düsseldorf. Alle rein.